Herzlich willkommen, liebe Freunde des politischen Pausenpodcasts, zu einer neuen Folge. Es ist mir eine ganz große Freude, dass ich Tobias de Wiel heute zu Gast habe. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik an der Universität Duisburg-Essen. Und er ist, man kann sagen, ein alter Bekannter hier im Podcast. Er ist nämlich schon das dritte Mal dabei. Wir haben in den Jahren 2024 und 2023 miteinander bereits über das Friedensgutachten, was jedes Jahr erscheint, gesprochen. Wir wollen das heute wieder tun. Herzlich willkommen. Schön, dass du mein Gast bist, lieber Tobias.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Ja, und dann steigen wir auch schon direkt ein. Das Friedensgutachten 2025, man könnte sagen, steht in einer etwas anderen Tradition als alle anderen. Wenn wir mal schauen über die, die wir bisher miteinander gesprochen haben. Über die Ukraine, das war das Thema 2023, 2024 stand der Gaza-Krieg im Mittelpunkt und in diesem Jahr habt ihr das Thema Trump, die Regentschaft, die Präsidentschaft des US-amerikanischen Präsidenten, die Schlüsselfigur Trump quasi in den Mittelpunkt gestellt. Das Friedensgutachten trägt den Namen Frieden retten. Und es stellt die Kernfrage oder die Hauptfrage, ob und wie Frieden unter den aktuellen weltpolitischen Bedingungen überhaupt noch möglich ist. Und wenn man dann eben in die USA schaut, dann sieht man plötzlich, ist eine Person im Vordergrund, während wir vorher eben die bewaffneten Konflikte als Hauptkernthemen hatten. Die sind natürlich nicht weg, aber jetzt plötzlich geht es um die Personalie Trump als jemand, der ja Stabilität oder auch Fragilität vielleicht befördern kann. Wie kommt es dazu? Kannst du das für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal einordnen?
Ja, sicher. Also Trump oder man muss sagen, fast der Trumpismus hat sehr viel geändert. Das ist eine Art Frontalangriff auf die innere Ordnung der USA, also letztlich die liberal verfasste Demokratie. Und dieser Angriff auf liberale Ordnung, der erstreckt sich auch auf Europa. Und das Zweite ist, dass es einen klaren Rückzug aus multilateralen, also aus internationalen Kooperationszusammenhängen gibt. Und das ändert natürlich vehement die Frage, wie man Krieg und Frieden zusammenbringt, wie man Frieden schaffen kann. Wir haben den Trumpismus in den Vordergrund gestellt, weil die USA nach wie vor die prägende Macht sind. Wir würden aber nicht sagen, dass es allein eine Personalie ist, sondern dahinter ist ein weitergehender Trend.
Du hast es gerade schon angesprochen, wenn man sich anschaut, wie die ja, strukturellen Veränderungen eigentlich in den USA vonstatten gehen. Über die innere Ordnung habe ich in einem Podcast mit dem Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung vor einigen Wochen bereits gesprochen. Die Auswirkungen, die es jetzt außenpolitisch oder globalpolitisch hat, über die sprechen wir heute auch im Kern. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Wenn wir innen doch nochmal antippen, Systemtransformation von innen ist auch etwas, was in eurem Gutachten angesprochen wird. Wie würdest du das zusammenfassen? Es geht ja nicht darum, dass die Demokratie vollständig umgebaut wird, aber es hat schon Auswirkungen auf das, was im Land auch vonstatten geht. Es hat auch immer mit politischem Vertrauen zu tun, was Donald Trump gerade macht. Auch dieses erratische Hin- und Hersteuern, dass man gar nicht so ganz genau weiß, was in einer Woche passiert. Das, was er gestern gesagt hat, ist morgen vielleicht schon wieder Geschichte.
Ja, dieses Erratische hat ja durchaus System, ne? Also es ist nicht nur in einer erratischen Persönlichkeit irgendwie verankert, sondern es macht bewusst Politik unberechenbar und abhängig von einer Person. Also ich sehe das nicht als etwas, was man in der Personalie sozusagen zusammenfassen könnte, sondern Politik soll so gestaltet werden, dass eine Person und hier konkret Trump auch den Ausschlag geben kann und sich alle entsprechend danach richten. Ich glaube schon, es gibt einen systematischen Umbau der Demokratie. Der Polity-Index, der ja recht renommiert ist im Bereich Autokratie, Demokratie, hat schon im Februar die USA nicht mehr als Demokratie eingeordnet. Und das ist doch ein ernstzunehmender Umbau, bei dem beispielsweise Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird. Wir haben die Auseinandersetzung mit der Harvard-Universität, die stark unter Druck gesetzt wird, wo wir zum zweiten Meinungsfreiheit in Gefahr sehen. Journalisten werden nur noch selektiv zugelassen. Und vielleicht das Wichtigste, Gerichte werden nicht mehr so anerkannt, wie es vorher der Fall war. Und Juristen, die zum Beispiel an Strafverfahren gegen Trump beteiligt waren, werden jetzt Repressalien ausgesetzt. Also das ist durchaus ein Umbau in Richtung Autokratie und Autoritarismus. Das bedeutet nicht, dass es keine Wahlen mehr gibt. Das bedeutet nicht, dass man nicht seine Meinung äußern kann. Aber es wird schwieriger und es wird alles gelenkt. Und das sind Tendenzen, die wir ja weltweit in vielen Ländern sehen, in der Türkei, auch in Indien, in anderen. Wir haben es halt in den USA mit einer besonderen populistischen Variante zu tun. Und sie ist insofern besonders erschreckend, als die USA natürlich als gefestigte Demokratie gegolten haben und Einfluss in einer besonderen Weise auch auf andere Länder haben.
Ja, es ist der klassische Unterschied zwischen, was du gerade zusammengefasst hast, zwischen liberaler und elektoraler Demokratie. Also ob man jetzt sagt, Wahlen sind das Kernelement, freie, gleiche, geheime, wiederkehrende Wahlen, oder ob man eben sagt, es geht im Kern um Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichheitsrechte und so weiter. Und genau das wird gerade umgebaut, zurückgedrängt. Vollkommen klar. Und deswegen, das ist sozusagen, da geht es stark auch darum, welches Demokratieverständnis man wirklich anlegt, wenn man eben darauf blickt, was dort vonstatten geht. Das ist jetzt sozusagen nach innen geblickt. Wenn wir jetzt über den Tellerrand in die Welt hinausschauen, die internationale politische Ordnung ein bisschen mehr in den Blick nehmen, ist die USA noch ein verlässlicher Partner?
Ich glaube, nein, wenn man das Verlässliche ernst nimmt. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Also das eine ist, es gibt Ansteckungseffekte und es wird bewusst auch versucht, die liberale Demokratie in europäischen Staaten zu untergraben. Der Vizepräsident G.D. Vance hatte vor der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen und das war letztlich eine Generalattacke und der Versuch auch, Demokratien in anderen Teilen der Welt umzubauen. Und diese verlässliche Partnerschaft, die wir bislang hatten, basierte ja nicht zuletzt auf Werten. Und diese Werte werden zum Teil uminterpretiert, sie werden umgewertet. Das zweite und wichtige ist, die USA sind für uns natürlich ein zentraler Partner mit Bezug auf globale Kooperation, aber auch Verteidigungsfähigkeit gewesen. Und das gilt nicht zuletzt für die Nukleargarantie. Diese wichtigen Garantiefragen sind zumindest in Zweifel gestellt. Und es geht dabei um Glaubwürdigkeit, um Vertrauen, um all diese vermeintlich weichen Faktoren. Aber gerade die werden unter Trump immer wieder erschüttert. Und von daher muss sich Europa stärker auf sich selbst stellen. Denn Trump ist nicht nur eine Personalie, sondern ein Trend, der auch mit anderen Persönlichkeiten fortgesetzt werden könnte, so sie die Gabe haben, populistisch zu agieren, Gabe hier eher in Anführungsstrichen gesetzt, als wirklich so gemeint.
Ja, wir sehen natürlich weltweit, dass autoritäre Kräfte erstarken, die Demokratien werden immer weiter zurückgedrängt. Und insofern frage ich mich schon zum einen Ansteckungseffekte im großen Fragezeichen. Also ist das, was Trump da macht, wie Art Role Model für andere Staaten? Also das ist jetzt das, wie man sozusagen eine starke Führerschaft, aber eben auch eine unberechenbare Führerschaft sich erhofft. Ist das das, was die Menschen wirklich wollen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir sowieso in anderen Staaten insgesamt, wenn wir uns in der Europäischen Union umschauen, ist es ja auch so, schon seit vielen Jahren diesen Entwicklungstrend hin zu autoritären, zu rechtsextremen Rechtsaußenparteien und Kräften eben beobachten? Also ich frage so ein bisschen nach der Henne-Ei-Problematik.
Du, es ist wirklich aus meiner Sicht der letztere Fall sehr zutreffend. Wir haben strukturelle Veränderungen in den westlichen Gesellschaften, die Autoritarismus und Populismus befördern. Das war bereits vor Trump der Fall. Und das hat damit zu tun, dass die neoliberale Globalisierung der letzten Jahrzehnte viele Verlierer hat, sowohl im sozioökonomischen Bereich, aber auch beispielsweise bei der kulturellen Liberalisierung. Und es gibt eine nennenswerte Anzahl von Menschen in westlichen Demokratien, die sich ein Zurückwünschen zur starken Hand, die sich ein Zurückwünschen zu traditionellen Werten, die mit den Unsicherheiten sozioökonomischer Art nicht klarkommen, was sehr verständlich ist, die sich aber auch soziokulturell am Rand fühlen, weil sie mit manchen Diskussionen nicht mehr mithalten können, über Genderfragen, über anderes, also Fragen, die durchaus sehr wichtig sind, die aber auch bedrohlich für traditionelle Rollenmodelle sind. Und diesen Trend, den sehen wir unabhängig von Trump. Das Neue ist, dass die USA unter Trump gerade in der zweiten Amtszeit sich bemühen, diese Kräfte auch zu fördern, also hier transnational Einfluss zu nehmen. Und zum Zweiten dient Trump auch als Role Model, vielleicht nicht mit Blick auf das Erratische, das ist was Spezifisches bei ihm, aber mit der Fähigkeit zu mobilisieren, zuzuspitzen, zu polarisieren und bestimmte Fragen wie beispielsweise die Migration in den Vordergrund zu setzen und auch Feindbilder zu schaffen.
Du hast gerade viele Faktoren, viele Gründe schon aufgezählt, warum wir heute da stehen, wo wir stehen. Ich würde vielleicht noch das Jahrzehnt der Krisen, der Überforderung vielleicht noch anführen und auch die Zumutungen, die über transformative Vorhaben und Politiken in den letzten Jahren, Stichwort, was hatte die Ampel im Koalitionsvertrag stehen, hinzugekommen sind. Das sind sicherlich alles Zumutungen und die haben in Teilen zu Ungerechtigkeitsempfindungen geführt, wenn wir alleine in Deutschland schauen, Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, was Wahlergebnisse der AfD ja auch betrifft und so weiter. Wenn wir jetzt mal auf so ein Thema kommen wie die Selbstbestimmung Europas, das ist ja auch etwas, was ihr im Friedensgutachten angesprochen habt. Wie ist das aktuell und wie war das vor Trumps, ich nenne das mal Dominanz?
Ja, wir hatten letztlich ja schon die erste Amtszeit Trumps, wo viel an Unsicherheit da war, wo man in Europa geguckt hat, wie kann man sich zusammentun, wie kann man eine einheitlichere Politik schaffen. Aber Trump I war mehr noch ein Intermezzo. Und dann kam mit Joe Bidens Präsidentschaft eigentlich von europäischer Seite das Vertrauen auf: Es kann so weitergehen. Die USA werden wieder verlässlich im Bündnis sein, in der internationalen Kooperation. Und ich sag mal, der gewisse Weckruf, der von Trump I hätte ausgehen können, ist dann ein Stück weit auch verhallt und die Konsequenzen des Handels sind ausgeblieben. Ich glaube, Europa muss sich mindestens zweifach neu aufstellen. Wir machen im Friedensgutachten ja einen Punkt zu sagen, wir brauchen auch eine gemeinsame Rüstungsinitiative. Das heißt, wir sprechen uns nicht gegen eine Erhöhung der Rüstungsausgaben aus. Wir machen sehr stark den Punkt, dass das in einer koordinierten Weise passieren muss, weil wir viele parallele Rüstungsobjekte in Europa haben, wo Geld schlichtweg verpufft. Das ist der eine, der vermeintlich harte Kern. Wichtiger ist aber auch, dass man sich ein Stück weit überlegt, wie gehen wir mit Trump um? Probieren wir das, was im Moment dominant ist und was ich den Kuschel- oder Schmusekurs nennen würde? Also man probiert den früheren Hegemon, der es gar nicht mehr sein möchte, jetzt zu besänftigen. Oder geht man auch bei manchen Fragen in die kritische Konfrontation hinein, sucht sich auch Bündnispartner außerhalb des transatlantischen Bündnisses. Das sind die offenen Fragen, die sich derzeit stellen. Und ich glaube, im Bereich der Rüstung deutet sich ein klarer Trend an, mit Blick auf die Unabhängigkeit auch in politischen Fragen und auch die Möglichkeit, den USA in bestimmten Punkten einmal die Stirn zu bieten, bin ich etwas zurückhaltend, wenn ich mir die letzten Wochen und Monate anschaue.
Jetzt kann man das ja ein bisschen runterbrechen. Also die Europäische Union spricht ja nun wahrlich immer mit einer Stimme. Da geht es ja eigentlich intern auch schon los. Wo will man da eigentlich hin? Wenn wir es uns ein bisschen im Gespräch einfacher machen und sagen, aber Deutschland kann mit einer Stimme sprechen. Friedrich Merz als neuer Bundeskanzler war ja gerade zum Antrittsbesuch in den USA. Würdest du denn da eher, um in deinen Worten zu bleiben, von Kuschelkurs und Besänftigung sprechen? Oder wie hast du das wahrgenommen? Vielleicht auch im Vergleich zum Auftritt oder zu den zu den Austauschbeziehungen zwischen Scholz und Trump?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Fortschritt unter Merz ist tatsächlich, dass er stärker vor dem Hintergrund europäischer Koordination spricht. Das war, glaube ich, eine Schwachstelle bei Scholz. Gerade die Zusammenarbeit mit Frankreich, jetzt aktuell ist natürlich auch Großbritannien sehr wichtig, ist unter Scholz vernachlässigt worden. Zugleich würde ich sagen, geht Merz im Moment, was für einen Antrittsbesuch vielleicht auch nicht unklug ist, eher auf einen Besänftigungskurs. Das war im Wahlkampf durchaus noch anders. Da hat er sich kritischer geäußert. Und ich denke, wenn es um eine konkrete Einmischung der USA in europäische Angelegenheiten geht, da muss Europa noch selbstbewusster werden, weil wenn man sich da allzu viel gefallen lässt, wird man über die Juniorpartnerrolle nicht hinauskommen. Man wird sogar reduziert unter das hinaus als ein Anhängsel amerikanischer Politik. Und dafür muss man auch mal eine selbstbewusste Kritik in Richtung des transatlantischen Partners formulieren können. Also mit anderen Worten, nicht unklug von Merz der Beginn, aber es muss mehr nachkommen, will man wirklich ein Gegenüber der USA sein und nicht nur im Fahrwasser fahren oder mitgefahren werden.
Vielleicht können wir noch mal auch über den Nahen und Mittleren Osten sprechen. Das ist ja ganz, ganz furchtbar, was wir gerade auch erleben, was dort passiert. Also man könnte eigentlich sagen, es brennt lichterloh. Kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mitnehmen, eben auch nicht jenseits sozusagen vom Tagesjournalistischen, was man so aus Zeitungen, aus dem Fernsehen oder schlimmstenfalls aus den sozialen Medien dann gefärbt mitbekommt, also wissenschaftlich eingeordnet, das Thema Eskalation und Deeskalation im Israel-Iran-Krieg?
Ja, wir müssen das erstmal vor dem Hintergrund sehen, dass der Iran ja sehr bewusst eine sogenannte Achse des Widerstands gebaut hat, die sich gegen Israel, auch gegen die USA gewendet hat, wo die Hisbollah im Libanon, die Hamas insbesondere im Gazastreifen, die Houthi im Jemen, aber auch das Assad-Regime dazugehörten. Und wenn wir uns jetzt diesen aktuellen Krieg mit seiner letzten Eskalation auch durch das Eingreifen der USA anschauen, dann ist das natürlich auch eine Gegenreaktion gegen diese Bedrohung. Wir haben aber ein großes Problem bei dieser Eskalation. Es wird zunehmend allein auf das Militärische gesetzt. Es wird auch das Völkerrecht dabei negiert. Es gibt verständliche Gründe, das Atomprogramm stoppen zu wollen, aber es gab ja Verhandlungen und die Verhandlungen sind unter anderem in der ersten Trump-Administration aus dem multilateralen Kontext heraus abgebrochen worden. Jetzt gab es Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und Israel hat mit seinen Angriffen einen eigenen Akzent gesetzt. Wir haben also durchaus das Problem, dass ein kleiner, mächtiger Akteur wie Israel Druck auf die US-Position ausüben kann in einer Weise, die eigentlich unerwartet ist. Die Eskalation wäre insbesondere dann gefährlich, wenn Israel und die USA auf einen Regime-Change im Iran ausgehen, also auf einen innenpolitischen Machtwechsel. Das ist im Irak, das ist in Libyen versucht worden und es hat in beiden Fällen zu Chaos, zu Gewalt, zu einem Niedergang von Staatlichkeit geführt. Also das ist ein Punkt der Eskalation, der eine weitere Fragmentierung im Nahen Mittleren Osten bedeuten würde. Wir haben, wenn das nicht das Hauptziel ist, sondern es beim Atomprogramm bleibt, sicherlich den Faktor, dass Zeit gewonnen worden ist durch die jetzigen Angriffe. Aber das Grundproblem, eine Friedensordnung zu schaffen, ist nicht gelöst und sie ist in weiterer Ferne, weil natürlich die Verhandlungsbereitschaft des Iran gering sein wird, wenn man sagt, ihr müsst eigentlich kapitulieren. Man kann sich ja keinen Staat der Welt vorstellen, der dem zustimmen kann, ohne sich selbst zu unterminieren. Also vor dem Hintergrund sehe ich diese Eskalation sehr kritisch. Sie hat auch Aspekte, die nicht sachlich gerechtfertigt sind. so die innenpolitische Ablenkung bei Netanyahu, der ja durchaus in Israel in der Kritik steht. Und es gibt halt auch eine Ablenkung vom verheerenden Krieg in Gaza. Also wir dürfen diese Sekundärmotivation nicht unterschätzen, die nichts mit dem Atomprogramm zu tun haben, sondern mit innenpolitischen und tagespolitischen Komponenten.
Da würde ich vielleicht auch direkt nochmal anknüpfen und die Frage stellen, wir sprechen immer ganz viel über Politik, zu Recht, aber welche Rolle spielt Religion? Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen viel darüber gelesen, dass es möglicherweise doch auch in gewisser Weise, Religionskriege sind oder Religionsstellvertreterkriege, die da geführt werden. Wie siehst du das?
Also ich halte es nicht für einen religiösen Stellvertreterkrieg. Ich glaube, damit tut man den Religionen auch in ihren friedensorientierten Komponenten letztlich Unrecht. Ich sehe es so, Extremisten, ob sie nun ideologisch, frühere Stalinisten zum Beispiel oder das Hitler-Regime, oder Extremisten, ob sie religiös motiviert sind, die kommen zu Weltanschauungskriegen. Und tatsächlich hat der Nahe Osten diesen Weltanschauungscharakter. Das iranische Regime mit seinen Vernichtungsfantasien Israels gegenüber. Aber wir müssen natürlich auch sagen, dass es in Israel rechtsextremistische, religiös motivierte Ideologen gibt, die auch Positionen vertreten, die menschenverachtend sind. Und deshalb würde ich sagen, es sind ideologisch mit konnotierte Kriege, die Weltanschauungscharakter haben. Die Religion würde ich aber nicht so stark machen. Das ist für mich eine Unterkategorie. Wenn Religionen extremistisch werden, dann werden sie ideologisch und deshalb sind es eher ideologische Kriege.
Vielleicht können wir ganz zum Schluss noch einen Satz über den Angriffskrieg gegen die Ukraine auch sprechen. Auch da ist es ja nichts mitnichten so, dass man jetzt 2 Jahre, nachdem wir in dem Podcast 2023 darüber gesprochen haben, in irgendeiner Weise von einer Verbesserung, Beruhigung oder so sprechen können. Ich habe aber zwischenzeitlich gelesen, dass jetzt die Rede von G8, Russland soll wieder mit an den Tisch gegenüber G7 genommen werden. Was weißt du darüber und wie hältst du da die Aussichten oder für wie wahrscheinlich hältst du die Aussichten, dass es tatsächlich zu mehr Diplomatie und weniger Übergriffen kommt?
Dass es zu einer G8-Konstellation wiederkommt, bei der Russland zu den führenden westlichen Industrieländern dazustößt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das war ein Vorschlag Trumps in der Zeit des Flirts mit Putin, der zumindest vorläufig in dieser Form beendet ist. Und da gäbe es auch erhebliche Widerstände auf Seiten der anderen Staaten, die zur G7-Gruppe gehören. Ich sehe auch im G7-Kontext nicht den Schlüssel für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg. Die Lage ist ganz, ganz schwierig. Trump hat ja nicht nur den ukrainischen Präsidenten Zelensky im Oval Office gedemütigt, sondern er hat öffentlich Zugeständnisse gemacht, die man allerhöchstens am Verhandlungstisch mal hätte diskutieren können. Und Putin hat das beherzt angenommen und sehr dankbar und seine Forderung über das hinaus nochmal geschraubt, was schon ohnehin auf dem Tisch lag. Deshalb ist die Lage, obwohl Trump Bewegung in die Sache gebracht hat, eigentlich eine schlechtere Lage als vorher. Und wir sehen ja auch, dass die Verhandlungsdelegationen allenfalls zu Gefangenenaustauschregelungen kommen und nicht wirklich hochrangig besetzt sind. Ich glaube, Europa muss die Lücke füllen, muss einsteigen, muss aber auch ein erweitertes Verhandlungsformat ermöglichen, bei dem Länder wie China, auch Brasilien mit dabei sind. Wir brauchen hier eine Lösung, wo Sicherheitsgarantien auch international ausgehandelt werden. Und wir brauchen auch Druck seitens China auf Russland. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir China auch eine Prämie bieten, nämlich einen Reputationsgewinn auf internationaler Ebene. Das ist leider im Moment eher Zukunftsmusik als etwas, was wir in den nächsten Wochen und Monaten erwarten können. Ganz, ganz dramatisch, wenn man sich vor Augen hält, wie viele Menschen in der Ukraine sterben. Wir hören ja wenig über die Todeszahlen, aber es geht aller Vermutung nach in die Hunderttausende. Und von daher haben wir eigentlich einen ganz, ganz drängenden Moment in einer Phase, wo alle hoffnungslos sind.
Ja, ein ganz düsteres Bild, was du hier zeichnen musst. Du hast China angesprochen. Ich glaube, das ist schon die nächste Podcast-Folge, die wir machen müssen, denn China ist nochmal ein ganz eigenes Thema, auch mit den Hintergründen und vielleicht auch den imperialistischen Fantasien oder Weltmachtsfantasien. Alles, was da auch technisch drin steckt, hochtechnologisiert und was die Digitalisierung betrifft und künstliche Intelligenz und so weiter. Ich würde gerne zum Abschluss unserer kurzen Podcast-Folge noch die Frage stellen, wie jetzt die medialen und politischen Reaktionen auf euer Gutachten in diesem Jahr waren.
Also medial ist es wieder in zahlreichen Medien des Fernsehens und der Presse und des Rundfunks sehr interessiert aufgenommen worden. Wir sind da immer positiv erfreut und überrascht, wie viel Rückmeldung es gibt, nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch beispielsweise von den Landesrundfunkanstalten. Also da haben wir eine sehr weite Verbreitung mittlerweile erreicht. Im politischen Raum haben wir das Friedensgutachten immer als eine Möglichkeit, mit den einschlägigen Ministerien, aber auch mit den Bundestagsfraktionen relativ offen zu diskutieren. Und es gibt ja immer die Frage, können wir da Einfluss nehmen? Und ich würde sagen, vielleicht nicht direkt, aber dadurch, dass wir Dinge in Frage stellen und Dinge neu gerechtfertigt werden müssen. Das Kontroverseste dieses Jahr war tatsächlich die von uns auch diskutierte Einschätzung der Trump-Administration, wo wir von vielen gehört haben, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lasst uns lieber besänftigen. Und wo wir mit einer relativ kritischen, pointierten Analyse dagegen gehalten haben. Unter der Hand haben wir auch mitunter gehört, dass man sich natürlich auch auf Szenarien einstellt, bei denen die Partnerschaft zerbröselt oder gar zerbricht. Aber die Bereitschaft, sage ich mal, auch offen über diese Gefahren zu sprechen, die ist aus unserer Sicht noch nicht so ausgebildet, wie sie ausgebildet sein könnte. Aber das ist ja auch das Schöne. Wir haben dann Kontroversen. Und beide gehen auch nach Hause mit dem Wissen, wir müssen unsere Argumente besser begründen. Also von daher war unsere Berlin-Tour dieses Jahr wieder sehr spannend und für beide Seiten, die Politik und Administration auf der einen und uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der anderen Seite wirklich ein Gewinn.
Wirklich ein Meisterstück einfach auch des Austausches zwischen Politik, Medien und Wissenschaft, das Friedensgutachten 2025. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei meinem wunderbaren Gesprächspartner heute, Tobias de Biel.
Ja, vielen Dank.